Da sitzen wir einfach mal ganz locker hier in der Lobby im Hotel in Paris, Kevin.
Relativ wenig los hier dafür, dass gerade eine Dortmunder Mannschaft den Einzug ins Champions League Finale perfekt gemacht hat.
Ja, erstmal ein bisschen durchatmen, ne?
Ja, das muss man tatsächlich nach diesem Spiel, nach den Minuten, die sich dann noch danach ergeben haben, für uns Reporter ja dann auch immer doch relativ hektisch. Natürlich schön, wenn man dann auch in strahlende Gesichter schaut, aber heute ist dann relativ viel zusammengekommen. Es ist ja oft so, dass wir in der Mix uns beschweren, dass kaum jemand sprechen will. Nach so einem Spiel will jeder sprechen. Wir hatten dann tatsächlich fünf Spieler plus Sportdirektor Sebastian Kehl bei uns. Pressekonferenz dazu. Jetzt haben wir gerade noch die letzten Texte für heute Abend geschrieben, damit die noch auf Reise gehen, damit alle auf ruhnachrichten.de/BVB das lesen können, was sich hier heute Abend so abgespielt hat, vor allem was jetzt, glaube ich, noch so heute Abend und heute Nacht alles passiert rund um Borussia Dortmund. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Sie werden noch wild feiern, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Da ist es ein bisschen lauter und ein bisschen mehr los als hier bei uns in der Lobby.
Das trauriges
ist aber,
Bild, oder?
Ist aber auch erwartbar. Aber das da dann mehr. Ach ja, gut. Aber hier haben wir wenigstens unsere Ruhe, können das noch aufnehmen. Ja, so transparent sollten wir auch sein. Wir nehmen nämlich hier mitten in der Nacht auf. Ne? Wir haben jetzt wie viel Uhr?
1:37 Uhr,
also wir geben alles, um hier zeitnah zu berichten. Ich denke, nach so einem Spiel ist das dann auch angebracht.
Erstmal herzlichen Glückwunsch an Borussia Dortmund. Zum dritten Mal der Einzug ins Champions League-Finale gelungen. Das ist was Historisches für diesen Verein. Keine Selbstverständlichkeit. Schon das Halbfinale war keine Selbstverständlichkeit. Das hatte man vorher erst dreimal erreicht. Dann dieses Mal zum vierten Mal und jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal im Finale der Königsklasse. Chapeau, wie der Spanier sagt. Aber ja, also darüber sprechen wir natürlich primär, das ist ja ganz klar. Und Werbung, wenn Kevin Kiska unser Kollege gut ist, dann ist da unten jetzt Werbung, ja, für rn.de/BVB-Podcast-Angebot. Da habe ich ihm jetzt mal eine Aufgabe mitgegeben. Und natürlich werden wir auch Hörerfragen beantworten. Da sind schon genug reingekommen, wobei viele, gerade auf Instagram, einfach nur ihre Meinung geäußert haben. Ja, die haben gar nichts gefragt, sondern die wollten einfach nur loswerden, dass sie es richtig geil finden. Also wir unterteilen das in zwei Blöcke. Einmal das Spiel selbst und dann gehen wir natürlich auf das ein, was ihr so geschrieben habt. Und es war harter Kampf, ne? Also das war vorher klar, dass es Phasen geben würde, in denen Borussia Dortmund unfassbar viel leiden wird. Logischerweise, das hatten wir vorher so erwartet, aber im Endeffekt hatten sie dann auch wieder das Glück des Tüchtigen, heute gleich viermal, das war natürlich unfassbar, also PSG hat schon mächtig Druck gemacht, allerdings über weite Strecken des Spiels und das war ähnlich wie im Hinspiel, hat es PSG nicht geschafft, so einen massiven Druck aufzubauen, gerade in den ersten 45 Minuten.
So richtig kreativ waren sie für mich nicht. Und das ist das, was ich eigentlich immer gesagt habe. Wenn du als Borussia Dortmund gegen PSG spielst, wirst du Chancen bekommen. Ich habe sie trotz dieser individuellen Klasse, die sie dann natürlich auf allen Positionen haben, nie als die unfassbar gute Mannschaft gesehen. Da fehlt es, glaube ich, dann einfach zu absoluten Top-Teams noch ein bisschen. Ich würde da Real Madrid vorsehen, ich würde da Manchester City vorsehen, ich würde da auch den FC Barcelona vorsehen, auch wenn sie die jetzt kurioserweise dann in der letzten Runde geschlagen haben. Aber du brauchst halt manchmal dann so besondere Abende, wie Borussia Dortmund sie auch dann manchmal braucht, so wie dann auch in dieser Nacht, um dann eben eine Runde weiterzukommen in einem K.O.-Wettbewerb. Aber sie waren für mich nicht der Horrorgegner und nicht das Horrorszenario für ein Halbfinale. Deswegen war ich ja prinzipiell auch sehr früh optimistisch. Das hat sich dann heute Abend wieder gezeigt. Natürlich hatten sie Drangphasen ohne Ende. Natürlich kann sich Borussia Dortmund beim Aluminium nochmal bedanken. Gregor Kobel hat auch gesagt, er hat zumindest nochmal über Pfosten und Latte gestreichelt nach Abpfiff. Ein Küsschen gab es nicht, aber sie wissen schon, dass sie da ganz viel Glück hatten in diesen Situationen. Trotzdem war da ja jetzt keine Chance bei, wo du sagst, das ist so eine hundertprozentige, sondern sie haben dann mit Distanzschüssen für Gefahr gesorgt. Und wenn du PSG dahin bringst, dass sie aus 25 Metern, 20 Metern dauerhaft aufs Tor schießen müssen, dann machst du viel richtig, richtig gut. Und so war es dann heute bei Borussia Dortmund. Denn der Schlüssel zum Erfolg war für mich das, was ich dann auch vorher schon immer so ein bisschen ja, als Marschroute ausgegeben habe, ist die ersten 20, 25 Minuten überstehen, kein Gegentor bekommen, mutig sein, die ersten Nadelstiche auch setzen und das hat Dortmund geschafft. Ich erinnere mich da an so einen Schuss von Julian Riasson, relativ spitzer Winkel ans Außennetz. Karim Adeyemi hatte eine Chance, die dann noch geblockt wurde. Da hat PSG dann gemerkt, hoppala, selbst wenn wir hier nochmal ein, zwei Schippen drauflegen zum Hinspiel, wir sind verwundbar. Dortmund weiß offensichtlich, wie sie unsere Räume dann nutzen müssen. Da hat Borussia Dortmund dann richtig viel gut gemacht in den ersten 45 Minuten und die zweite Halbzeit, das war dann einfach eine Abwehrschlacht, vorangegangen natürlich mit einer herausragenden Leistung der Innenverteidigung. Werden wir gleich sicherlich noch ein bisschen mehr im Detail drüber sprechen, aber was die beiden da wegverteidigt haben, mit was für einer Souveränität, mit was für einer Entschlossenheit. Herausragend, wirklich absolut herausragend, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck. Man hätte ihnen keine bessere Note als die 1-0 geben können. Die haben sie sich mit Sternchen noch verdient. Die haben sich, glaube ich, um die Man of the Match Trophäe auch gestritten, mehr oder weniger. Da wusste die UEFA dann nicht so richtig, wem sie die geben sollte, hat sie dann am Ende an Mats Hummels gegeben. Ist aber auch wurscht, das spielt keine Rolle. Die beiden wissen, dass sie einen herausragenden Job heute Abend gemacht haben.
Der war mehr als herausragend. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ich weiß nicht, wie die Statistik am Ende war, aber nach den ersten 45 Minuten hatten beide keinen Zweikampf verloren.
Ja, 100% Zweikampfquote. Man muss jetzt so ein bisschen einordnen. Ich glaube, Mats Hummels hat nicht ganz so viele geführt. Ist aber auch wurscht, weil du musst auch als Innenverteidiger nicht unbedingt in jedes Duell, sondern wenn du es vorher schon schaffst, deinen Gegenspieler so eng an dir zu haben oder selbst an ihm dran zu sein, dass der Pass gar nicht zu ihm gelingen kann, dann brauchst du auch den Zweikampf nicht führen oder läufst den Pass halt vorher ab. Das ist halt ganz viel Spielintelligenz, die dann auch da durchkommt. Und man kann jetzt eine Stunde lang einen Podcast nur führen über Nico Schlotterbeck und Mats Hummels heute Abend. Sie haben sich jeden Schluck Bier heute Abend verdient.
Warte, ich gucke gerade nochmal, jetzt ist es 1.42 Uhr, ich habe keine Zeit für eine Stunde nur Schlotterbeck und Hummels, aber da werden wir in den nächsten Wochen sowieso
ausführen. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit und die Saison geht nur mal 2 Wochen länger für Borussia Dortmund und ist auch für unseren Podcast, glaube ich, ganz interessant. Und sind wir mal ehrlich, bei allem Respekt, wir müssen jetzt auch nicht mehr so sehr auf Mainz und Darmstadt gucken, da können wir vielleicht mal so ein bisschen übergeordnete Themen machen und Schlotterbeck und Hummels als EM-Kandidaten könnte da durchaus nochmal ein Thema der Woche sein.
Übrigens, das finde ich ja auch überragend, ja? Der Julian, der sagt, ich nominiere den nicht und die spielen so eine K.O.-Phase in der Königsklasse. Aber ist jetzt nicht unser Thema. Ich möchte nochmal auf eine Szene eingehen, weil du eben diesen Schuss von Julian Riasson angesprochen hast, aus spitzem Winkel. Es gab eine vergleichbare Szene von Ousmane Dembélé für Paris Saint-Germain. Dann gab es noch einmal die Chance von Kylian Mbappé. Es gab auch noch eine größere Chance von Füllkrug, glaube ich, der da beteiligt war, wo Donnarumma im ersten Durchgang hält.
Das war's. Mit diesem Riesenkonter.
Ja, das war's eigentlich mehr oder weniger für die ersten 45 Minuten. Also es war übersichtlich. Und was mich ein bisschen erstaunt hat, ich hätte gedacht, im eigenen Stadion, mit den Fans im Rücken und so weiter und so fort, dass die in der Lage sind, schon am Anfang so ein Feuerwerk zu entfachen. Das haben sie tatsächlich 0,0 geschafft. Und dadurch war so der Funke ein bisschen raus. Oder wie hast du das erlebt?
Würde ich ein bisschen anders sehen, weil ich fand eigentlich, dass sie sehr strukturiert angegangen sind. Und das ist für mich dann auch in so einem Halbfinale die richtige Herangehensweise. Das Feuerwerk ist hinten raus ein Feuerwerk, aber es war ein sehr kopfloses Feuerwerk. Es war, irgendjemand muss jetzt diesen Ball da reinbuxieren. Wir versuchen es jetzt aus allen Lagen. Jeder, der gerade irgendwo eine Chance hat, versucht es mal. Also wirklich, die haben ja vom Linksverteidiger bis rechts außen hat da, glaube ich, jeder mal aufs Tor geschossen. Aber nicht aus optimalen Positionen heraus. Und dann haben sie es dann natürlich auch oftmals gut gemacht oder sie dann zumindest den Pfosten getroffen haben, aber es waren halt keine klaren Tormöglichkeiten. Ich glaube, das ist genau das, was Borussia Dortmund wollte. Sie haben diesen strukturierten Aufbau bei PSG zerstört, dadurch, dass sie gut verteidigt haben, dass sie lange dieses 0-0 gehalten haben und dann war klar, irgendwann muss Paris aufwachen, irgendwann müssen sie irgendwas tun, um dieses Tor zu erzielen oder am besten 2, um dann direkt weiterzukommen. Und dann ist klar, in so einer Mannschaft, die vollgepackt ist mit solchen Starspielern, die alle für sich den Anspruch haben, so ein Spiel zu entscheiden, die nehmen sich dann auch alle jede Möglichkeit, die sie bekommen. Für Borussia Dortmund in dem Fall ein bisschen so ein Glücksfall auch, finde ich, weil oftmals dann auch Abschlüsse dabei waren, wo man es, glaube ich, besser hätte ausspielen können, wenn sie da eben ja, ruhiger agiert hätten, in dem Moment vielleicht nochmal den Nebenmann gesehen hätten. Trotzdem nochmal einfach ein riesiges Lob an diese Defensivleistung von Borussia Dortmund, wenn du in einem Champions-League-Halbfinale beide Spiele ohne Gegentor überstehst, dann stehst du völlig zurecht im Finale.
Da habe ich auch eben noch in der Analyse mit Oliver Müller drüben beim Radio sozusagen gesprochen, weil ich schon bemerkenswert fand, dass man so eine starke Offensive, und das ist die von PSG zweifellos, ja.
Absolut.
Auch wenn du gesagt hast, sie spielen teilweise ein bisschen zu sehr für sich selbst. Ich glaube, dass sich das im Vergleich zur Vergangenheit schon massiv verbessert hat. Aber dass sie in der Lage sind, über 180 Minuten keinen Gegentreffer von PSG zuzulassen, da muss man sagen, ja, natürlich, Pfosten und Latte haben ein bisschen geholfen, aber insgesamt eine sehr starke Defensivleistung. Und Ich fand interessant oder ja, vielleicht war es gar nicht so interessant oder doch bemerkenswert eher nicht. Luis Enrique hat sich im Vorfeld dazu entschieden, Kylian Mbappé wieder auf die linke Seite zu ziehen. Und da hatte ich persönlich großen Respekt vor, weil ich ihn da auch stärker finde als im Zentrum. Er kann dann über außen kommen, ja, weil er einfach den Gegner überläuft. Oder mit der Finte geht er nach innen, weil er so schnell ist und zieht dann ins lange Eck oder zieht auch ins kurze Eck, weil er einen sensationellen Schuss hat. Das hat der BVB richtig geil verteidigt. Also genauso muss man es, glaube ich, sagen. Das haben sie richtig stark gemacht. Wenn er nach innen gezogen ist, war der nächste Borussia eigentlich da. Und außen war der Winkel dann zu schlecht, um irgendwie was zu machen.
Ich hatte durch die Umstellung so ein bisschen Sorge um Borussia Dortmund, weil ich fand, dass PSG im Hinspiel deutlich ausrechenbarer war, weil sie Mbappé in der Mitte hatten und eben dieses klassische Stürmerelement ihnen so ein bisschen fehlte. Wenn er jetzt außen mit Tempo Platz bekommt, kann er sehr viel kreieren. Er kann selber ziehen, er kann die Flanke ansetzen. Du hast da noch einen Ramos im Zentrum, der ja auch groß ist, der dann auch in Kopfballduelle gehen kann gegen Hummels, Schlotterbeck. Ich fand, sie hatten also eigentlich mehr Offensivoptionen, als sie es vielleicht nur mit dieser Temporeihe mit Barcola auf Außen haben. Und ich habe natürlich, so ehrlich bin ich auch, das habe ich auch in unserer Show vorher gesagt, ein großes Mismatch zu Julian Riasson gesehen. Ich dachte, ehrlich, der Mbappé, der macht den heute fertig. Und dann kommt dieser norwegische Hühne da um die Ecke und hat ihn ja sowas von genervt. Der hing ja bei jedem Zweikampf in seinen Hacken. Ich glaube, der hat ständig den Atem von dem gespürt. Mbappé war nach 15 Minuten von dem sowas von genervt, dass er dann auch selbst nicht mehr die Aktion gesucht hat. Und das ist genau, was du brauchst. Du musst so einem Spieler, der ja auch so ein Lustspieler ist, so würde ich ihn mal bezeichnen, auf den Sack gehen. Auch gut Deutsch auf den Sack gehen, das hat Riasson herausragend gemacht und genau das, was du dann sagst, kommt dazu. Selbst wenn er dann mal einen Zweikampf verloren hat, dann ist entweder Hummels rausgerückt oder einer der beiden Sechser war da, weil Can dann auch relativ tief das Ganze verteidigt hat, Sabitzer mit ein bisschen mehr Freiheiten als Achter, aber es war immer jemand da, der noch mit reinrücken konnte und ich würde auch nochmal eine Lanze brechen wollen für Jadon Sancho, wo ich auch fand, dass er extrem viel defensiv heute mitgearbeitet hat, Riasson unterstützt hat, dann gerade auch gegen Mbappé. Das ist das, was du brauchst. Du brauchst 11 Leute, die füreinander da sind, die einfach fighten, die Bock haben, die sich dann auch pushen. Genau das haben sie geschafft.
Ja, das haben sie im Verbund gelöst. Das hast du auch gerade sehr gut erklärt. Emre Can war dann äußerst defensiv, Hummels ist teilweise ein bisschen rausgegangen. Dass sie immer dieses Dreieck hatten, aber sehr eng. Also sie hatten dieses Dreieck sehr eng und dann hatte Mbappé einfach keine Räume, um da irgendwie zu Abschlüssen zu kommen. Und bei der Klasse von Kylian Mbappé, ach, weiß nicht. Lieber Edin Terzic, schönen Gruß. Ja, jetzt einfach Julian Riasson 2 Wochen bitte komplett in Watte packen, dann vielleicht ein bisschen auspacken und dann auf jeden Fall gucken, dass er gesund nach London kommt, weil das ist schon erstaunlich, ja. Aber egal, gegen wen sie dann da spielen werden, ob Bayern München oder Real Madrid, wir wissen es natürlich aktuell noch nicht. Aber das ist, glaube ich, eine Schlüsselposition dann auch im Endspiel ganz massiv. Und so wie er das interpretiert, er ist kein Künstler. Ja, er wird nicht eine Maßflanke nach der anderen schlagen.
Doch, alles in Ordnung.
Aber im Endeffekt ist das, glaube ich, die Art von Fußballer, die Fans von Borussia Dortmund auch so sehr lieben, weil er sich immer reinhaut und weil er immer, ja, in den allerletzten Zweikampf auch noch mit der wirklich letzten Rille so reingeht, sag ich mal.
1, 2 von solchen Typen brauchst du in deinem Kader. Die kannst du dann auch mitziehen. Da kannst du dann auch spielerische Defizite ausmerzen durchs Kollektiv. Du brauchst aber natürlich auch spielstarke Spieler. Ich muss sagen, ich war unfassbar begeistert von Marcel Sabitzer. Kurioserweise mit 11 Ballkontakten in der ersten Halbzeit.
Oh, das ist aber wenig.
Das ist extrem wenig, aber er war ohne Ball so unfassbar wichtig, weil er so große Lücken in dieses Zentrum von PSG gezogen hat, mit Laufwegen, mit einer Vorpositionierung, dass Schlotterbeck zum Beispiel im Aufbau Bälle über 2 Linien von PSG spielen konnte, bis auf Füllkrug, oder dass er Diagonalbälle spielen konnte auf Riasson. Das war ganz oft Sabitzer, der vorher mehrere Spieler gebunden hat. Und das ist dann auch höchste fußballerische Qualität, wenn du ein Spiel mitentscheidest, obwohl du gar nicht so im Fokus stehst.
Das ist das, wo wir in den letzten Wochen drüber gesprochen haben. Diese Laufwege von Marcel Sabitzer, dass er gegnerische Spieler dann auch bindet und genau weiß, wo er hinlaufen muss. Haben wir den einfach am Anfang der Saison massiv unterschätzt oder wussten das nicht wertzuschätzen oder hat es da einfach auch ewig lange gebraucht, bis das funktioniert hat? Wir haben auch viel darüber gesprochen, dass man Spielern, die neu zu einer Mannschaft kommen, immer Zeit geben muss. Jetzt sage ich mal, ist er vielleicht auch ein Paradebeispiel genau dafür, dass es eben eine gewisse Zeit braucht, bis jemand so in eine Mannschaft reinfindet.
Der hat Zeit gebraucht. Der brauchte ja, glaube ich, auch erstmal wieder einen richtigen Rhythmus. Selbst wenn er bei Manchester ja schon wieder mehr gespielt hat als bei den Bayern, aber so dieses Woche für Woche im Fokus stehen, als einer der Starspieler in Anführungsstrichen voranzugehen, das Gefühl hatte er jetzt auch dann schon längere Zeit nicht. Dann gab es ja auch die ein oder andere Problematik in Sachen Verletzungen. Ich kann mich noch erinnern, hier im Gruppenphasenspiel hat er sich in Paris verletzt, ist dann erstmal ein paar Wochen wieder raus gewesen, also konnte den Rhythmus nicht so richtig aufnehmen. Und ich glaube, er ist ein Typ, der sich auch so ein bisschen Zeit nehmen muss, um dann auch reinzufinden in so eine Mannschaft, in so ein neues Umfeld.
Weil er auch so ein bisschen ruhiger ist,
weil introvertierter. Er ein ruhiger, genau, introvertierter Typ ist, der seine Leute auch um sich herum erstmal besser kennenlernen muss, um dann auch so ein bisschen aufzublühen. Und das hat er dann irgendwann transportiert auf den Fußballplatz und dann sehen wir jetzt so einen Marcel Sabitzer.
Ja, also er hat herausragend gut gespielt, trotz nur 11 Ballkontakten im ersten Durchgang. Hast du zufällig im Kopf, wie viel es am Ende waren?
Ich meine, es waren 32.
Was auch,
für einen Zentrumspieler ja, auch nicht viel ist.
Nein, ist sehr wenig tatsächlich. Eigentlich müssten es Minimum 50 sein, Minimum, wahrscheinlich sogar mehr. Ich würde schätzen, dass ein Julian Brandt mindestens doppelt so viele hatte. Ja, der war häufig in Ballbesitz, auch wenn er dann ja in der Regel den eigenen Mitspieler eher ein bisschen tiefer gesucht hat, um Ruhe auch reinzubringen. Und das fand ich, hat der BVB auch über weite Strecken des Spiels sehr, sehr gut gemacht. Also gerade auch vor der Pause gab es dann immer wieder Ballbesitzphasen, wo PSG auch nicht gedrückt hat, also nicht gepresst relativ hoch, sondern den BVB hat kommen lassen. Und das ist eine Herangehensweise, die ich dann doch nicht verstehe, weil du eben auch gesagt hast, ja, das Feuerwerk kam dann hinten raus und die Geduld von PSG am Anfang, das Strukturierte, hat ja gut gefallen. Was mich sehr erstaunt hat, ist, dass sie nicht spätestens, ich sag mal, ab der 25., 30. versucht haben, extrem hoch zu pressen und den BVB stark unter Druck zu setzen. Das haben sie nicht gemacht.
Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich, wenn dann überhaupt, gezielt Spieler rausgesucht, wo sie es mal versucht haben. Also ich finde zum Beispiel, Schlotterbeck haben sie überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, ob es ein Mittel war. Wir haben heute, fand ich, Mats Hummels überhaupt nicht im Aufbau gesehen. War da eigentlich gar kein Faktor, weil der dann schon von Ramos relativ früh zugestellt wurde, jetzt auch nicht unfassbar unter Druck gesetzt wurde, aber zumindest so zugestellt wurde, dass er keine Möglichkeit hat, einen guten Aufbauball zu spielen. Aber ja, bei Schlotterbeck haben sie das komplett gelassen und das war dann, glaube ich, irgendwann auch nicht so ganz nachvollziehbar, da gebe ich dir absolut recht. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, wobei vielleicht auch Luis Enrique einfach dann seine Truppe kennt und weiß, selbst wenn wir jetzt Pressing spielen, wenn wir dann die erste Linie verlieren, dann verlieren wir auch die zweite, weil dann sind sie so weit vorgerückt, dass da Räume sind, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob du die Szene auch noch vor Augen hast, da habe ich dir Krampe angestoßen und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Da konnte Emre Can vom eigenen 16er bis zum Mittelkreis in der gegnerischen Hälfte einfach durchs Zentrum laufen. Aber wirklich auch mit einem Radius 10 Meter um ihn kein einziger PSG-Akteur. Da habe ich mir aufgefallen. Also das Konzept habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut, wir müssen auch einfach festhalten, PSG hat aus ihren Qualitäten dann heute zu wenig gemacht. Borussia Dortmund hat aus seinen Qualitäten sehr viel, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr gemacht. Und dann kommt genau das Ergebnis dabei raus.
Finde ich interessant, dass du das sagst und andere das ja auch schon gesagt haben. PSG hat zu wenig aus seinen Qualitäten gemacht. Vielleicht war auf der einen Seite erstmal der Gegner in beiden Spielen taktisch sehr, sehr gut eingestellt. Wir sprechen gleich noch über Edin Terzic und das, was er in den letzten Wochen zumindest auf internationalem Parkett mit dieser Mannschaft gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man auch immer die Frage stellen, sind die abseits ihrer großen Stars
sind die vielleicht überhaupt so gut?
So gut? Ja.
Wie siehst aber du das? Es ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ich möchte das Lob auf jeden Fall an Borussia Dortmund weitergeben. Das habe ich ja auch vergangene Woche schon im Podcast gemacht. Wenn eine Mannschaft sich nicht so entfalten kann, wie sie es eigentlich kann, dann bist du als Gegner immer schuld daran. Oder schuld daran ist jetzt das falsche Wort. Du sorgst dafür, dass sie das nicht können. Mit einer guten Verteidigungsarbeit, mit einer konzentrierten Leistung, mit einer sehr guten Restverteidigung. Das war auch heute wieder so. Selbst wenn Dortmund Nadelstiche gesetzt hat oder es versucht hat, sie zu setzen, in 1-gegen-1-Duellen auf dem Flügel, dann aber den Ball verloren hat, war aber die Absicherung da. Also sie waren nicht so offensiv fokussiert, dass sie dann die eigentliche Kernaufgabe vergessen haben. Und das ist eben extrem wichtig. Restverteidigung, das ist immer so ein Begriff, den sagt man immer so lapidar, aber der ist im Fußball so unfassbar wichtig. Und da haben sie jetzt einfach das in den vergangenen beiden Spielen gegen Paris und auch extrem gut gemacht.
Wir springen jetzt ein bisschen mehr in den zweiten Durchgang, weil wir sehr viel über das gesprochen haben, was vor dem Seitenwechsel passiert ist. Es gab einen frühen Wechsel. Adeyemi, ich glaube 55. Minute ungefähr, ist runtergegangen für Marco Reus. Habt ihr da irgendwie mal nachgefragt, was da los war, warum es diesen frühen Wechsel gab? Weil ich fand, der war sehr früh und Marco Reus ist gerade in dieser Phase seiner Karriere ein ganz, ganz anderer Spieler als Karim Adeyemi.
Wir haben nicht aktiv nachgefragt. Im Nachhinein fällt mir das auch nochmal ein, weil es ging ja gerade eigentlich kaum noch ums Spiel. Es ging nur noch darum, wie geht es jetzt weiter, wie hat man sich gefühlt. Die Emotionen waren natürlich da im Fokus. Aber Sebastian Kehl hat mit so einem Nebensatz so ein bisschen verraten, dass es um ihn dann auch nicht optimal stand. Also hat nochmal großes Lob an die medizinische Abteilung weitergereicht, dass sie es eben geschafft haben, eigentlich, dass alle zur Verfügung stehen, mit Ausnahme von Rami Benzemaini und Julien Duranville, wo es jetzt ernsthaftere Dinge sind. Du hast halt kleinere Muskelprobleme und so aus dem Weg geschafft. Und er hat dann nochmal extra betont, dass wir auch einen Karim Adeyemi fit gekriegt haben für heute Abend. Also das heißt ja, er war jetzt nicht bei 100% vorher. Er hatte ja jetzt dann auch die Probleme aus dem Augsburg-Spiel. Man hat also da, glaube ich, alles auf eine Karte gesetzt, um den dann heute auch auf den Platz zu bringen. Dass dann nach 55 Minuten der Tank irgendwann auch leer ist bei ihm und vielleicht die Probleme sich dann doch zurückmelden bei all dem Adrenalin, was das natürlich so ein bisschen beiseite schiebt. Aber irgendwann bricht es dann doch wieder auf. Und ich fand auch, dass er wieder sehr viel gearbeitet hat für die Mannschaft. Deswegen auch verhältnismäßig platt war, glaube ich, nach der Zeit dann auch. Dann fand ich, war der Wechsel okay vor diesem Hintergrund, dass er eben auch ja fertig war. Vom Spielertyp hätte ich es auch noch nicht gemacht. Das fand ich dann auch sehr früh. Ich habe jetzt auch schon gesehen, dass es Edin Terzic in Teilen vorgeworfen wurde, so ein früher Wechsel. Auch diese unterschiedlichen Spielertypen dann reinzubringen, aber da musst du dann manchmal auch einfach gucken, was gibt dein Kader gerade so her, wie ist dann auch der Gesundheitszustand bei Adeyemi und dann kannst du es vielleicht hintenrum so ein bisschen begründen.
Er hätte natürlich Jamie Bynoe-Gittens bringen können, aber ich glaube, er ist mit der Erfahrung und der Spielintelligenz von Marco Reus gegangen. Genau. Ja, kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das und ist gut, dass wir das jetzt auch wissen, ne? Also dass er angeschlagen war. Ich meine, das hat man ja schon so ein bisschen gemunkelt, aber ja, eigentlich hat Sebastian Kehl das ja bestätigt.
Du musst dir, glaube ich, so ein Jamie Bynoe-Gittens dann auch noch als Option offen halten, wenn du plötzlich wieder ein Tor schießen musst. Also um ihn da nochmal als Impuls bringen zu können. Wäre das dann, glaube ich, die bessere Alternative als Marco Reus hinten raus nochmal gewesen.
Dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Aber
ist halt wurscht. Hätte, ja, wenn du nach.
Also interessant auch, weil Adeyemi ja gegen Augsburg eingewechselt wurde. Er hätte gegen Augsburg ja komplett auf Adeyemi verzichten können und dann sind eben diese Probleme entstanden. Jetzt können sie erstmal, jetzt muss ich mal gerade vorausrechnen, 2,5 Wochen oder was? Wie lange ist es noch?
2,5 Wochen bis beim Player.
Ja, 3,5 Wochen. Ist ja noch ein Pokalfinale dazwischen. Wochen. Mein lieber Mann, das zieht sich aber jetzt. Also Pokalfinale, dann eine Woche später das Champions League Finale. Ja. 2 Wochen später geht die Europameisterschaft los. Das ist wirklich richtig verrückt. Also wenig Pause dann für Mats Hummels und Nico Schlotterbeck. Nein, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber nach der Pause, wie gesagt, erstmal dieser frühe Wechsel und dann, finde ich, hat sich schon was getan im Spiel. Dann hat PSG schon noch mehr Druck gemacht, weil der BVB auch automatisch ein bisschen tiefer stand, weil sie eben auch nicht mehr die Sprints von Adeyemi hatten und ja, das hat aus meiner Sicht schon ein bisschen gefehlt, auch wenn er nicht so gut gespielt hat wie im Hinspiel. Das gleiche gilt für Jadon Sancho. Ich glaube, diesmal hast du das auch gesagt, also die Innenverteidigung glatte 1,0. Hast du die Noten gegeben heute? Ja. Was hast du den anderen so gegeben?
Julian Riasson hat für mich noch eine 1,5 gekriegt, weil ich fand, er hatte Mbappé komplett, aber sehr gut im Griff. Ian Marzen weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, 2,5, ich glaube 2,5 war es. Emre Can 2,5, Marcel Sabitzer 2,0, Brandt 2,0, Sancho 2,0 oder 2,5. Weiß ich gerade nicht.
Adeyemi aber ist schon 0. Erstaunlich, ja? Du hast also gerade den Spielern vorne drin auch, einem Brandt oder auch einem Adeyemi.
Brandt hat 1,5 gekriegt.
Siehst du mal, also sehr gute Noten gegeben, obwohl der BVB in Anführungsstrichen nur ein Tor erzielt hat und jetzt irgendwie nicht 5 oder 6 Hochkaräter. Warum hast du dich dafür entschieden?
Weil du ja auch defensiv arbeiten musst und du kannst defensiv auch gut arbeiten, auch als Offensivspieler. Und das hat Julian Brandt, fand ich, sehr gut gemacht, was bei ihm heute so ein bisschen herausgestochen ist, glaube ich. Er hat immer den richtigen Zeitpunkt gefunden, wann das Spiel eine Beschleunigung brauchte und wann er ein bisschen das Gas runternehmen musste, rausnehmen musste. Das war gerade so im Bereich 30 bis 45 relativ entscheidend, wo Dortmund, glaube ich, wie du es gerade gesagt hast, den Ball dann auch mal längere Zeit durch die eigene Reihen hat zirkulieren lassen, um Paris dann so ein bisschen zu zeigen, hallo, wir spielen hier mit, aber wir machen natürlich auch nicht zu viel. Und dann gerade auch im zweiten Durchgang fand ich, war ja sich auch nicht zu schade, das Ding einfach mal lang wegzukegeln. Scheißegal, Hauptsache weg. Trotzdem hat er dann auch in 1 gegen 1 Situationen sich behauptet, wo ich fand, das war extrem schwierig, da dann irgendwie noch was Gewinnbringendes raus zu kreieren. Deswegen fand ich ihn richtig gut. Und auch Niklas Füllkrug habe ich, glaube ich, sogar eine Einzelkritik geschrieben. Als Stürmer muss er eigentlich treffen, um gute Noten zu kriegen. Aber in so einem Spiel, was für einen Stürmer echt auch nicht einfach ist, weil du kriegst ja eigentlich keine richtigen Aktionen. Das ist dir von vornherein klar. Die Konter, die fährst du eher über die schnellen Außen. Vielleicht bringen die dir das Ding nochmal irgendwie tafelfertig dann vorne in den 16er. Aber es war klar, dass er heute nicht zu 5, 6 Abschlusssituationen kommen wird. Wie er sich dann aber reinwirft in sämtliche Duelle, wie er viele Meter macht und ackert für die Mannschaft, um dann auch vielleicht die ersten Pässe schon zu unterbinden, das ist dann eben auch eine Qualität, die man, finde ich, positiv bewerten muss.
Ja, das finde ich auch, dass er das wirklich extrem stark gemacht hat. Also da ist er auch, wie eigentlich immer, in jeden Zweikampf reingegangen. Es waren viele lange Bälle, wo er eigentlich auch kaum was mitmachen konnte.
Ja, genau, und das ist es. Dann kannst du manchmal so halbherzig hingehen, und das habe ich bei ihm auch schon gesehen, muss ich sagen, in dieser Saison. Oder du gehst halt so hin wie hier, und hier ist er mit vollem Einsatz dabei.
Dann gab es irgendwann den Treffer von Mats Hummels. Und als der gefallen ist, war ich mir relativ sicher, dass es reichen würde. Wie war es bei dir? Hast du das auch so empfunden? Und ich habe übrigens einen kurzen Clip gesehen bei Instagram von Thierry Henry, einem Kollegen von CBS, über die wir jetzt hier schon einige Male gesprochen haben. Der hat gesagt, wenn du in einem Champions-League-Halbfinale eine Ecke so verteidigst, wie PSG das in der Situation gemacht hat, dann bist du einfach nicht gut genug.
Und Borussia Dortmund hat das bei ihnen schon erkannt, hat Julian Brandt dann vorhin verraten. Also das war jetzt nicht einfach, Brandt haut das Ding mal lang da rein und zufällig läuft der Hummels dahin, sondern sie haben im Videostudium gesehen, dass sie den zweiten Pfosten schlechter verteidigen als den ersten. Und dass auch Donnarumma jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der dann lang weggeht und den noch fängt, sondern dass er eher dann im Zentrum stehen bleibt und guckt, dass ein Verteidiger den dann irgendwie wegköpft. Das heißt, das war ein Modell, was sie sich genau so vorgestellt haben. Und dann war klar, wenn er so frei ist, dass er den auch macht. Also das muss man ja auch sagen. Da war er irgendwie auch...
Ja, er konnte ja auch gar nichts machen, Donnarumma.
Meilenweit kein Gegenspieler bei Hummels. Finde ich immer wieder spannend, wenn es dann auch nachher bestätigt wird, dass das alles nicht so zufällig alles passiert, wie man es vielleicht dann im ersten Moment denkt. Ich gebe aber Thierry Henry absolut recht. Wenn du das so verteidigst, dann ist es auch leider schwach.
Finde ich erstaunlich, Gianluigi Donnarumma, den zähle ich zu einem der besseren Torhüter der Welt, und er ist auch nicht gerade klein. Also man könnte meinen,
er ist relativ zaghaft. Ne? Also so häufig sehe ich den nicht rauskommen. Habe ich auch im Hinspiel schon ein, zwei Mal gedacht. Wo Füllkrug da ein, zwei Flanken entgegengenommen hat, da ist er auch nicht so richtig zielstrebig raus. Jeder Torhüter hat so seine Schwächen, er hat sie vielleicht beim Rauskommen.
Es gab auch eine Szene, das war aber, glaube ich, noch im ersten Durchgang, da spielt er dann einen Ball ins Seiten aus, ja, im eigenen Strafraum.
Ja gut, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also dann leg ihn lieber dahin,
bevor
dann
irgendwie das Risiko. Aber pfeffer ihn halt draußen. Also ich fand es von der Körpersprache irgendwie symptomatisch für PSG heute. So, ich habe einfach insgesamt von denen deutlich mehr Feuer erwartet. Auch, weißt du, Schultern breit und Brust raus. Das habe ich eigentlich, selbst in der Phase, wo sie die Torchancen hatten, die Pfostenschüsse und so weiter, habe ich das auch nicht gesehen.
Nee, die letzte Überzeugung fehlte bei ihnen. Das ist einfach so.
Ja, okay.
Aber du wolltest gerade nochmal darauf hinaus, ob das so dieser Punkt war bei einem 1-0. Ja, ab da hast du dann gedacht, das wird was. Ich habe zu dir, Kramper, nach 30 Minuten gesagt, das wird was.
Warum warst du so überzeugt?
Weil ich kann mich ja nur wiederholen. Ich habe immer gesagt, wenn die erste Phase überstehen, kein Gegentor kriegen. Entweder fällt dann hier sowieso gar keiner mehr oder sie machen selbst noch einen, weil sie dann Räume bekommen. Und so war es ja dann auch. Klar, das Tor entsteht jetzt nachher nach einem Standard. Das ist dann eine andere Situation als eine Kontersituation, wo du Freiräume genutzt hast. Aber sie machen das Tor und ab da war dann klar, jetzt wird PSG wie wild anlaufen, wird wie wild es versuchen, aber eben nicht zielstrebig genug. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zuschauer vielleicht nachvollziehen können, aber jeder, der vielleicht selbst schon mal auf dem Platz stand, wenn du unbedingt musst, ist das selten gut. Und in der Situation waren sie dann. Sie mussten 2 Tore erzielen, um überhaupt dann sich in die Verlängerung zu retten. Und wenn dann jeder Spieler das Selbstverständnis hat, ich bin derjenige, der das jetzt hier irgendwie für uns dreht, dann ist das selten gut für eine gesamte Mannschaft.
Am Ende hat es gereicht.
Das für Borussia.
Ja, ja, klar. Absolut. Am Ende hat es gereicht für den BVB und von daher nehmen wir das gerne so mit. Zeit für Hörerfragen?
Sollen wir nicht erst nochmal über die geile Choreo sprechen? Kann man schon nochmal 1, 2
Ja, Witze. Die Choreo war geil.
Also die war wirklich, da haben sie sich was einfallen lassen mit der gelben Wand, die sie da gesprengt haben mit ihrem Bus.
Ja, da drunter stand, wir sind die Armee von PSG und warte mal, jetzt erinnere ich mich nicht.
Den zweiten Teil weiß ich auch nicht mehr.
Doch, ich habe ein Foto davon gemacht, weil ich es wirklich überragend fand und es war natürlich auch überragend, das muss man einfach sagen. Ich habe viele Fotos gemacht heute, aber die Choreo hat mir wirklich herausragend gut gefallen. Das muss man sagen. War richtig, richtig cool und da stand, Achtung, das ist ein Video, so sehe ich natürlich nichts hier. Ich kann es hier nicht sehen. Ich finde es gleich, wenn du nochmal erzählst, was eigentlich insgesamt bei der Choreo zu sehen war. Es war ja auch die ganze Gegentribüne
mit der Choreo. Ja, es war ja erstmal die gelbe Wand, die sie dann mit dem Bus durchbrochen haben, auf dem Weg nach Wembley und dann war die gesamte Gegengrade mit Spielern und Trainern überzogen in riesigen Dimensionen, also war Wahnsinn. Und dann gab es noch den Henkelpott auf der anderen Tribüne. War ein schönes Gesamtbild, fand ich cool. Und vor allem, dass es dann so interaktiv in Anführungsstrichen war und da so ein bisschen Bewegung drin war. War schon beeindruckend, muss ich sagen. Generell auch Stimmung, fand ich gut. Bis Minute 60, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen länger, 65, 70. Dann waren auch die genervt.
Ja, aber das finde ich, das habe ich auch im Live-Kommentar beim Radio gesagt, Hut ab, sie haben relativ lange richtig gut Stimmung gemacht.
Ja.
Erst als man wirklich so richtig merkte, wahrscheinlich klappt es heute nicht mehr.
Wir können noch 3.
Aber sie haben ordentlich durchgezogen. Ja. Also das ist kein Opernpublikum, das kann man nicht sagen.
Nö, ne? Das stimmt, aber sie sind dann schon irgendwann unzufrieden und auch erfolgsverwöhnt in gewissen Teilen.
Mhm.
Und sie haben natürlich das große Selbstverständnis, Borussia Dortmund in einem Champions-League-Halbfinale ausschalten zu müssen.
Ich kann das, wenn man 1,8 Milliarden, glaube ich, mittlerweile investiert hat, durchaus nachvollziehen.
Ja, aber können wir jetzt nochmal über ein anderes Thema sprechen? 1,8 Milliarden haben die für Spieler ausgegeben. Hätten die nicht mal 100 Euro für ein vernünftiges Catering ausgeben können? Ey, was ist das für eine Frechheit?
Ich habe dein Foto gesehen.
Meine Güte, da so Salami und Ziegenkäse aus dem Carrefour-Supermarkt, das war ja wirklich eine Frechheit.
Hat der nicht ausgereicht, ne?
Also ich bin ja jetzt wirklich keiner, der da erwartet, dass jeder Club, weiß ich nicht, mir da ein Steak serviert oder so, aber ein vernünftiges Brötchen oder irgendwas Warmes, also da hatte ich schon bei so einem Club, der milliardenschwer ist, ein bisschen mehr erwartet. Du nicht?
Ja, ich hatte generell auch mehr erwartet, aber insgesamt wenig, sagen wir es mal so. Und deswegen war ich relativ spät noch essen, ja, beziehungsweise habe nicht Mittag gegessen, sondern Nachmittag gegessen.
Ja, den Fehler habe ich gemacht.
Ja? Was gab's?
Quesadilla habe ich gegessen.
Quesadilla? Ja. Ja, klassisches französisches Mittagessen.
Ja, ich konnte den Burger, den die anderen gegessen haben, nicht essen aufgrund meiner Eiallergie, deswegen musste ich dann so ein bisschen umschwenken. Aber da alle anderen da gerne essen wollten, habe ich dann einfach die Quesadilla.
Tatin Madame habe ich gegessen.
Ja? Ist irgendwie so ein
klassisches
Sandwich, oder?
Französisches Gericht. Es gibt normalerweise gibt's Croque Monsieur oder Croque Madame und da gibt es aber auch Tatin. Das ist dann so eine, ich würde sagen, eine Graubrotscheibe. Darüber Käse und Schinken und dann Spiegelei. Und dann gab es dazu noch Salat und ich glaube, es waren tendenziell eher Süßkartoffelpommes. War schon lecker und kostete keine 15 Euro.
Ja, so.
Und da war ich satt und sehr zufrieden. Also, hier nochmal zu der Choreo. Und zwar, wir sind die Armee von PSG und niemand kann uns aufhalten. So, das stand da.
Das stimmt.
Ja, das stimmt.
Das können wir festhalten.
Aber da muss ich mich nochmal anschließen. Ja, also, ich habe mir 2-mal nur einen Apfelsaft geholt da, weil viel an Getränkeauswahl gab es ja auch nicht.
3 Säfte und Wasser. Also, und dann auch in diesen Pappbechern, wo du normalen Espresso draus trinkst.
Wir erwarten übrigens, liebe Leute da draußen, nicht, dass ihr uns falsch einschätzt. Kein 5-Gänge-Menü im Medienbereich. Aber wann warst du da?
2,5 Stunden vorher.
Also 19, 18,
18, 30. Ja, 19, 2 Stunden vorher war ich da.
Also 19 Uhr. Und wir saßen wann im Shuttle raus aus dem Stadion?
Halb eins.
Ja. Also, dass man da zwischendurch vielleicht mal was essen möchte. Fokus ist relativ hoch, man muss sich extrem konzentrieren. Für mich war es ja noch immer noch ganz easy. Ja, die Hälfte der Zeit hat der Kollege Olli Müller gelabert und ich den Rest der Zeit. Dann kann man mal ein bisschen durchschnaufen, aber ihr hackt da die ganze Zeit auf die Tasten und mit Abpfiff waren wir fertig, mehr oder weniger. Und da hat bei euch die Arbeit erst so richtig angefangen. Also.
Ja, ja, dann geht es halt immer noch weiter. Ne? Vergessen viele immer, wenn sie so diesen Traumberuf Sportreporter sehen. Du musst natürlich erstmal sehr fokussiert sein im Spiel selbst, weil du mit Schlusspfiff gerade an so einem Champions-League-Abend fertig sein musst und man muss natürlich immer alle Eventualitäten bedenken. Du kannst natürlich in der 89. und 90. noch zwei Tore kriegen, plötzlich gehst du doch noch in der Verlängerung, dann kannst du deinen ganzen Text mehr oder weniger in der Tonne treten. Muss man immer so ein bisschen im Blick haben, aber heute sind wir eigentlich gut durchgekommen. Nur klar ist dann kommen noch die Pressekonferenz, dann feiern die Spieler, dann haben wir noch ein gewisses Standardprogramm, was wir natürlich bieten auf rn.de und dann zieht sich das also ein bisschen und da dann vielleicht mal eine 0,5er Flasche Wasser wäre schon was Feines.
Ja, es gab nicht mal für die Leute selber jeweils eine einzelne Flasche Wasser.
Also, ja. Ja, naja, das ist ja wollen wir uns so nicht beschweren. In Wembley wird alles besser.
Oh ja. Apropos, das ist eine sehr gute Überleitung in Richtung Hörerfragen. In Wembley wird alles besser. Hat deine Frau sich schon bei dir gemeldet?
Es gab nach Abpfiff noch keinen Kontakt. Doch, gab es. Ist eine Lüge. Ich habe ihr aber nur eine gute Nacht gewünscht, weil sie dann ins Bett gegangen ist.
Und nichts weiter?
Ja? Einen konkreten Austausch hat es noch nicht gegeben. Den wird es dann auch erst morgen nach Ankunft in Dortmund wieder geben.
Ihr könnt das alles verfolgen. Live-Ticker machen wir, was das angeht. Wie heißt deine Frau nochmal bitte mit Vornamen?
Melanie.
Melanie, ja. Schöne Grüße. Wird sie Melli genannt von Freundin wahrscheinlich?
Melle,
okay. Ja, auf mellelive.de gibt es den Ticker in den nächsten Tagen. Da könnt ihr dann erfahren, ob Kevin Pinnow die Genehmigung bekommt, zum Champions-League-Finale zu fliegen. Glaubst du, dass du dich in einer guten Verhandlungsposition befindest?
Ich habe ihr die Entscheidung komplett überlassen. Weil natürlich muss man sagen, als Sportreporter ist das ein großes Ziel, aber ich verbringe auch sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Familie. Und wenn ich dann 14 Tage auf Mallorca mit Frau und Kind sein darf, dann ist es auch schön. Und wenn man dann abschaltet, es fällt mir auch alles andere als leicht, überhaupt darüber zu sprechen oder das auch zu Hause nochmal zum Thema zu machen, dass man dann da eben vielleicht nochmal abreist und 3 Tage arbeitet, weil man muss auch ehrlich sein, als Sportreporter ist man viel an Wochenenden unterwegs, da muss die Familie oft zurückstecken. Es ist nicht immer ganz so familienfreundlich, was die Arbeitszeiten angeht. Das muss ich mal kurz.
Entschuldigung. Hustet er ab.
Dementsprechend kann ich das verstehen, wenn dann auch irgendwo eine Frustration irgendwann ist und man gerade dann sich vielleicht auf so einen Urlaub freut, der dann 2 Wochen geht, um die Zeit einfach mal zusammen zu genießen. Jetzt ist es eine besondere Situation, deswegen werden wir darüber sprechen und dann wird es irgendwann eine Entscheidung geben. Jetzt habe ich mich so ein bisschen angehört wie jemand, der über seine vertragliche Zukunft bei Borussia Dortmund spricht.
Mats, grüß dich. Grüß dich an der Stelle. Nee, was du machen könntest, ist, du könntest ja eine Zwischenlösung finden, weil du gerade ja schon von 3 Tagen gesprochen hast, wo du weg bist. Du könntest sagen, pass auf, Schatz, ich fliege erst samstags vormittags, ja, damit ich auch rechtzeitig da bin, unterstütze die Kollegen und bin innerhalb von 24 Stunden wieder zurück.
Ja, aber man muss ja dann auch mit dem Arbeitgeber zusammen eine vernünftige Lösung finden. Vielleicht sieht die Lösung ja auch aus, dass Dirk Krampe und Jürgen Kors fliegen.
Ah, ich denke, also, wir kriegen mehr Akkreditierung, ist doch klar.
Ich glaube nicht, dass wir mehr als 2 bekommen. Und dann werden natürlich auch noch andere Teams vor Ort sein von uns. Also ich glaube, dass wir da schon relativ gut vertreten sein werden. Ich hatte ja schon angekündigt, eine Reservierung.
Das wollen wir natürlich jetzt hören. Was ist da genau los?
Eine Reservierung für ein größeres Haus gibt es schon. Gab es auch schon vor diesem Spiel. Ich glaube, die gab es sogar vor dem ersten Halbfinale schon. Also wir haben uns da früh klug aufgestellt, was das angeht, auf Airbnb und haben da, glaube ich, eine Unterkunft mit insgesamt 7 oder 8 Zimmern. Das heißt, alles, was geht, wird dann auch vor Ort sein. Und ob ich dazugehöre oder nicht, werden wir dann in einem der nächsten Podcasts wahrscheinlich erst klären können.
Wir werden es auf jeden Fall exklusiv vermelden. So viel ist klar. Und dann könnt ihr euch auch gerne ein Abo sichern. rn.de/bvb-podcast.
Aber nicht deswegen. Eher wegen den Inhalten, bitte.
Minus Angebot. Da zahlt ihr nur 3 Euro für 3 Monate. Und ich sag mal so, aktuell lohnt es sich.
Aktuell lohnt es sich.
Ja? Und natürlich auch darüber hinaus. Das ist ja klar.
Eigentlich immer.
Ja. Ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen. @rnbvb. ganz einfach. Ihr folgt Kevin unter @KevinPinnow bei Twitter /X, mir unter @SaschaStaat auf diesem Kanal und auch auf Instagram und Kevin bei Instagram unter Pinnow_unterwegs. Ja, jetzt können wir zu den Hörerfragen kommen. Das ist gut. Nach 40 Minuten zieht sich schon wieder, ha? Ich dachte, wir machen heute mal ein bisschen kürzer, aber ich habe ja eben auch gesagt, es kommen gar nicht so unendlich viele Fragen, sondern vor allem auch sehr, sehr viele Meinungen. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, schreibt Jannis. Es ist ein Traum in meinem Leben, der wahr wird, Finale am 1.6. her, BVB. Ja, ich lese jetzt hier mal ein bisschen was vor. Wie läuft das Restprogramm bis zum Finale, fragt Toni.
Sie müssen noch zweimal Bundesliga spielen. Ja. Nee, aber man geht jetzt tatsächlich dann auch in die Planung. Wann reist die Mannschaft dann nach London? Ist vielleicht schon ein Tag eher? Ist es der normale Ablauf? Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es der normale Ablauf ist. Würde dann bedeuten, freitags hin, samstags Finale, sonntags zurück, Sonntag dann Autokurse durch die Stadt.
Es gab wohl heute in Dortmund schon richtig...
Ja, ging gut ab, natürlich. Ja. Und das ist ja dann nur ein Vorbote für das, was rund um dieses Wochenende am 1. Juli dann, Juni dann stattfindet.
Es haben auch einige gefragt, ob die Stadt Dortmund es diesmal hinbekommen würde, ein Public Viewing zu organisieren. Meinst du, der Bürgermeister ist diesmal schlau genug?
Ich meine, es in unseren Teams-Nachrichten irgendwo gelesen zu haben, dass es da einen Austausch bereits gibt und man ein Fanfest in Planung hat. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel verspreche. Ich habe das heute tatsächlich nur mit einem Auge so ein bisschen mitgelesen, im Austausch mit den Kollegen von der Dortmunder Chefredaktion.
Im Hintergrund, hast du was gehört?
Ja, das passt doch zu uns.
Ja, das, das? Ja, ja, das passt zu uns, sagt er. Das passt nicht zum Abend, sondern es passt zu uns, die wir hier sitzen. Die Besten, die Champions, die großen Mannschaften. Das ist der Text, ja, Le Grand Equipe. Ja, genau.
Ja, also wenn sie jetzt nicht völlig mit dem Hammer geschlagen sind, werden sie ja irgendwas auf die Beine stellen. So. Es wird ja auch ein Fanfest zur EM geben, dann werden sie es ja wohl auch hinkriegen, zu einem Champions-League-Finale von Borussia Dortmund irgendwo so eine Leinwand aufzustellen.
Ja, sie hätten vielleicht aber auch am 34. Spieltag vergangenen Saison. Ne?
Gut, da ist ja dann auch rechtemäßig alles immer ein bisschen problematisch. Jetzt überträgt ja ein öffentlicher Rundfunksender. Genau. Dementsprechend sollte das funktionieren.
John fragt, hat Kevin Pinnow schon eine Rechtsschutzversicherung auf Familienstreitigkeiten überprüfen lassen?
Habe ich ja gesagt, egal wie es ausgeht. Mhm. Ich freue mich, dass ich weiterhin glücklich verheiratet bin.
Keine Fragen, nur sprachlos. Einfach irre, dass das Finale tatsächlich erreicht ist. Wo stehen in Dortmund, fragt Christian, eigentlich die ganzen Aluminiumfabriken?
Sebastian Kehl hat vorhin gesagt, sie haben versucht, das Tor abzubauen und es auch nach Wembley zu bringen, hat aber nicht geklappt.
Nee, es hat überhaupt nicht geklappt. Der Kollege Patrick Berger übrigens mit einem schönen Tweet, der, glaube ich, viral ging. Das Pariser Aluminium muss ins Fußballmuseum nach Dortmund. Ja?
Tja, wenn sie den Pfosten noch absägen können, wäre das doch eine Möglichkeit.
Edin Terzic, schwarze Magie hat PSG verzweifeln lassen. Hier schreibt jemand, der auch Sascha heißt, wir brauchen einen neuen Sechser, Heuberg von Tottenham. Das ist jetzt gerade aber nach dem Spiel vielleicht eher ein bisschen.
Vielleicht nicht heute. Also wir können gerne über Transfers diskutieren, da haben wir auch Zeit in den nächsten Wochen für, aber nicht in der Ausgabe heute.
Wie habt ihr zwei reagiert beim Abpfiff? Also Olli und ich, Olli Müller. Olli gar nicht, weil er war nicht am Mikro in dem Moment. Ich habe ihm einfach den Moment geklaut. Ja? Ich habe einfach eiskalt durchgezogen. Nee, die Nachspielzeit ging zu lang, deswegen musste er nochmal an mich abgeben. Ja? Und er hat sich danach dann erstmal, während wir ich glaube, 22:45 dann wieder auf Sendung waren, um nochmal zu erzählen, ungefähr eine Viertelstunde, wie geil das alles ist, hat er sich zwischendurch noch eine geraucht, wenn ich gesprochen habe. Also einfach ein legendärer Kollege, ich schätze ihn sehr und das habe ich ihm heute auch gesagt, als er dann erzählt hat und so weiter und ich habe dann zugehört, nochmal in dieser Analyse hinterher, da bekommst du richtig Gänsehaut. Das ist einfach so. Also ist wirklich sensationell.
Ich habe mit dem Handy drauf gehalten. Ich wollte es irgendwie festhalten. Ich wollte den Moment haben, wie reagieren Spieler, wie reagiert das Trainerteam, wie reagiert Edin Terzic selbst, was macht Sebastian Kehl und wie reagieren vor allem die Fans. Und ich glaube, das ist ja das Schönste überhaupt. Ne? Also wenn man jetzt die Kommentarspalten sieht oder auch die Nachrichten, die man bekommt, die wenigsten bei aller Euphorie haben am Ende wirklich dran geglaubt, dass sie es schaffen heute, dass sie es wirklich bis nach Wembley schaffen gegen Paris Saint-Germain. Und wenn du jetzt siehst, was das auslöst bei den Fans, bei den Anhängern in der ganzen Stadt in Dortmund, wenn die Leute da auf einmal wieder mit den Autos über den Wall fahren und eine riesen Party feiern. dann zeigt das einfach, wie toll Fußball auch sein kann, was das auslöst in Menschen. Das ist einfach ein schönes Gefühl.
Ja, dieses Jahr Champions-League-Sieger, nächstes Jahr Deutscher Meister. Freue ich mich jetzt schon drüber. Aber wir müssen ja realistisch bleiben. Deswegen nächstes Jahr Double und dieses Jahr Champions-League-Sieg. Ist ja auch in Ordnung. Also Spaß beiseite. Weiter geht's hier. Wieso hat Dortmund seit Ricken befördert, wurde so eine geile Serie. Ja. Er ist natürlich allein verantwortlich jetzt dafür, dass es rund läuft. Ja. Kein anderer kann was dafür. Es ist alles nur Lars Ricken. Ja, wie konnte es dazu kommen?
Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Malte Dürr sagte ja wahrscheinlich was auf Twitter. Er hat getwittert, dass angestimmt wurde, Ricken, hol die Rüstung raus. War das so? Hast du das wahrgenommen?
Nein, das habe ich nicht wahrgenommen. Ey, das war ja weg, aber wir haben doch letzte Woche darüber gesprochen, wer die Rüstung anziehen soll. Ja. Was hattest du nochmal gesagt? Großkreuz?
Roman Weidenfeller und Arjen Robben.
Ah ja. Ja, das ist auch eine geile Kombo. Sorry. Aber
ich finde, den Song sollten wir etablieren, auf jeden Fall. Ricken, hol die Rüstung raus.
Das kann man so oder so interpretieren, ne? Was das bedeutet inhaltlich. Vielleicht.
Ich finde es super.
Ich finde es auch überragend. Ganz viele Leute haben geschrieben, eben haben wir es mega kurz angerissen, Hummels und Schlotterbeck müssen eigentlich mit zur EM.
Ja, müssen sie. Fertig, Punkt aus. Also du kannst keinen Waldemar Anton und Robin Koch mitnehmen, wenn du einen Mats Hummels und Nico Schlotterbeck in der Verfassung hast. Fertig. Auserzählt. Geschichte ist durch. Welche Argumente will Julian Nagelsmann denn bringen, dass er die beiden zu Hause lässt?
Weil er ja auf jeden Fall Tah und Rüdiger spielen lässt.
Ja, ist ja egal. Du musst ja auch mal damit rechnen, dass sich einer verletzt in so einem Turnier. Und dann spielst du in einem EM-Viertelfinale gegen Frankreich vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Konstellation überhaupt möglich ist. Aber mal komplett beispielhaft. Plötzlich mit Waldemar Anton, der noch kein einziges Spiel auf internationaler Bühne bestritten hat. Tut mir leid, fehlt mir die Fantasie für. Und auch bei Robin Koch, der sich gerade in einem Leistungstief befindet, zusammen mit der Eintracht. Kannst du nicht machen. Kannst du einfach nicht machen, die beiden dann zu Hause zu lassen.
Sehe ich genauso. Ich glaube tatsächlich, dass er sie beide mitnehmen wird, auch wenn er vor einigen Wochen gesagt hat, dass er eigentlich kaum noch was tauschen will.
Ich glaube, er nimmt einen mit und das wird Nico Schlotterbeck sein.
Ich glaube, dass Mats Hummels tatsächlich für diese Nationalmannschaft einen unfassbaren Mehrwert
hat. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich glaube, Mats Hummels hat für jede Mannschaft auf diesem Planeten einen enormen Mehrwert, ob er spielt oder ob er nicht spielt. Das ist einfach ein Typ, den brauchst du in deiner Mannschaft, den willst du in deiner Mannschaft haben. Der kann dir so viel geben an Erfahrung, auch an Lockerheit vielleicht in manchen Momenten. Also es wäre gut, ich glaube es nur nicht, dass er da über seinen Schatten springt und ihn, nachdem er ihn dann so öffentlich abgesägt hat tatsächlich, dann doch nochmal eine Rolle rückwärts macht und ihn mitnimmt. Verdient er das, keine Frage.
Ja, nicht gut, nicht gut. Hier wird gefragt, ob Mats nicht seinen Sohn in Dortmund einschulen lassen kann und noch 2 Jahre dranhängt. Überragende Leistung, der Turm in der Schlacht, sie müssen ihn zur Verlängerung überreden.
Müssen wir mal mit der Kathi sprechen, was die so für Pläne hat. Ich glaube, die sieht ihn eher in München. Ich kann es verstehen, dass das ein Thema ist für ihn und er da dann auch seine Entscheidung von abhängig machen möchte. Es ist wirklich alles offen bei ihm. Es kann in jede Richtung gehen. Ich würde mir auch wünschen, ihn noch ein weiteres Jahr in Dortmund zu sehen. Aufgrund verschiedener oder aus verschiedensten Gründen, weil er natürlich zum einen aktuell dieses Level einfach noch hat, auch auf höchstem Niveau dann Fußball zu spielen und bei Borussia Dortmund dann noch richtig aufgehoben ist. Er aber, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der Mannschaft viel gibt. Andererseits, wenn er Champions-League-Sieger wird, besser kannst du nicht abtreten.
Das ist in der Tat so. Also ich finde aber auch, ein Jahr auf dem Niveau traue ich ihm absolut zu. Ja. Also dann vielleicht sogar, weil es ja auch Unzufriedenheit gibt in Richtung Niklas Süle, 2 deiner Innenverteidiger zu verlieren, wäre natürlich auch schon sehr, sehr hart. Ja, auch wenn sich Schlotterbeck jetzt in den letzten Wochen wirklich fantastisch entwickelt hat. Könnt ihr auch nicht schlafen? Ja, ist richtig. Aktuell können wir nicht schlafen.
Boah, ich kann dir auch sagen, ich werde auch gleich nicht schlafen können. Ich kann das ganz schlecht generell schon nach Champions League spielen, weil du natürlich erstmal dieses ganze Pensum abarbeitest und dann von 100 auf 0 runterzufahren ist für mich nicht möglich. Ich brauche da immer so ein bisschen, vor allem, weil ich dann auch jemand bin, der sich schon relativ früh Gedanken macht, wie geht's da morgen weiter, und das im Kopf dann so 3-mal durchspielt und dann vielleicht auch schon die ersten Geschichten im Kopf so ein bisschen anteasert, Einstieg sich überlegt, weil ich gerne morgens mit einer bereits vorhandenen Idee in den Tag gehe. Deswegen, was haben wir jetzt?
Ja, warte, ich guck mal gerade.
2:25, also vor 4 schlafe ich nicht.
100% nicht. 2:25, da geht noch einiges.
Keine Frage, ich möchte Abbitte leisten. Auch ich habe über Terzic geflucht und geschimpft, aber wie er die Truppe in beiden Spielen eingestellt hat, taktisch wie mental, Chapeau, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Überragende Team- und Trainerleistung. Wir haben Edin Terzic in dieser Saison häufig kritisiert und ich glaube, dass wir das in den Momenten dann auch immer zurecht getan haben. Es gab viele Spiele, die wirklich nicht gut waren. Ich erinnere mich an die Schlussphase vor der Winterpause. Da gab es 2 Unentschieden gegen Mainz und Augsburg. Das war wirklich nicht zum Hingucken. Das muss man echt sagen. Also es war wirklich nicht gut gegen Mannschaften und bei allem Respekt, Augsburg steht relativ gut da. Mainz nicht. Ja, das sind 2 Spiele, die du als Borussia Dortmund gewinnen musst und da gibt es auch keine Ausreden für. Vielleicht gibt es im Ansatz Erklärungen, aber auch die fallen mir dann schwer irgendwie zu verstehen. Jetzt aber, gerade bei diesen Spielen in der K.O.-Phase, ist es ihm gelungen, die Mannschaft ja, hinter sich zu bringen, glaube ich auch.
Eine Einheit zu formen, ein Team zu formen, was von Position 1 bis, wie viel stehen im Kader in der Champions League, 25, komplett funktioniert, zusammen mit dem Trainer, zusammen mit dem Trainerteam. Er hat in der internationalen Presse auch sehr gute Kritiken bekommen in den letzten Wochen für sein Coaching gegen beispielsweise Atletico, auch im Topspiel gegen die Bayern, natürlich das Hinspiel gegen Paris. Also sie haben schon wahrgenommen, dass er es schafft, sich auf Gegner einzustellen, ohne aber mittlerweile den Fokus der eigenen Mannschaft zu verlieren. Das ist ja das, was man ihm so vorgeworfen hat, keine klare BVB-DNA entwickelt zu haben. Und diese BVB-DNA habe ich jetzt zumindest in den Champions-League-Duellen gesehen. Und deswegen muss man dann auch eine Lanze für ihn brechen. Ich weiß, ich habe auch letzte Woche wieder viel Kritik unter unserem Podcast bei YouTube bekommen, dass ich ihn gelobt habe, dass ich gesagt habe, dass das auch ein Sieg des Trainers war vergangene Woche. Ich gehe so weit, das ist auch jetzt ein Finaleinzug des Trainers, weil er viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Und deswegen ganz klar, bei all der Kritik, die, wie du genau richtig gesagt hast, in den Momenten angebracht war, muss man jetzt auch dann sagen, Edin Terzic macht gerade in diesen Duellen einen richtig guten Job. Und dann fand ich es auch heute sehr, sehr stark, muss ich sagen, von den Fans, dass sie eben auch Edin Terzic nochmal extra gewürdigt haben mit entsprechenden Gesängen und Rufen. Fand es auch sehr emotional, muss ich sagen, wie er sich gefreut hat. Es gab so eine Szene mit Matteo Morey, der ja gar nicht nominiert ist für diesen Kader in der Champions League. Also keine einzige Minute auf dem Platz stand in der Champions League. Weiß gar nicht, haben wir vorhin schon diskutiert, wäre er dann überhaupt Champions League-Sieger? Oder wäre es nicht? Keine Ahnung, müssten wir nochmal recherchieren. Aber das zeigt ja, er hat ja sogar solche Leute komplett abgeholt, ne? Obwohl sie eigentlich gar nicht Teil dieses großen Sieges gerade waren, gehören sie dazu. Und dann hat er sich auch nochmal so ein bisschen abseits gestellt, das hatte so ein bisschen Beckenbauer-Vibes, nur dass er jetzt nicht im Mittelkreis stand, aber schon auch von seinem Trainerteam nochmal so 5, 6, 7 Meter isoliert und hat das für sich genossen. Und natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, bei all dem, was er in den letzten Wochen dann auf die Schnauze bekommen hat, ist das für ihn natürlich eine unfassbare Genugtuung, auch es all seinen Kritikern gezeigt zu haben. Und wenn man dann jetzt mal ganz sachlich die Erfolge beziehungsweise die Errungenschaften von Edin Terzic sich anschaut, er hat sie zu einem Pokalsieg geführt in der ersten Interimszeit, zur Fastenmeisterschaft letzte Saison, jetzt in ein Champions-League-Finale. Er hat von allen BVB-Trainern mit den besten Schnitt. Tja, da kannst du dann lange über BVB-DNA und vielleicht nicht ganz so attraktiven Fußball diskutieren. Am Ende fehlen dir aber verdammt nochmal die Argumente, ihn abzusägen. Ich bleibe bei meiner Meinung, im Winter hätte man sich bei dieser Konstellation trennen müssen. Sie können froh sein, dass sie es jetzt nicht getan haben und er sie dahin führen durfte.
Ja, das ist so. Die Konstellation damals, die war einfach nicht gut. Ich habe es gerade angesprochen mit den Spielen gegen Augsburg und Mainz und es war wirklich zum Weggucken. Es war echt nicht schön. Ich kam, weiß ich noch, von der Frauenhandball-WM wieder und einen Tag später habe ich mich sehr auf das Spiel gegen Mainz gefreut. Nochmal ein Heimspiel, bevor es dann in die Winterpause geht, weil ich ja wusste, im Januar habe ich wegen der Handball-EM der Männer auch nicht so viel Zeit ins Stadion zu gehen und Fußball zu gucken und habe nach dem Spiel gedacht, aber wollt ihr mich verarschen? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr so auftretet gegen eine Mannschaft.
Ja, da haben wir uns schon viel zugemutet.
Ja, die vielleicht am Ende der Saison gar nicht die Klasse hält oder vielleicht nur über die Relegation. Also, das war wirklich, ja, Ich sage das jetzt einfach so, das war erbärmlich zu dem Zeitpunkt damals, aber sie haben ihren Weg gemacht, vor allem natürlich international ihren Weg gemacht, ja, wobei auch in der Bundesliga die Auftritte besser geworden sind, vor allem auch die Ergebnisse besser geworden sind. Finanziell wird natürlich hier auch gefragt, ja, also 2,8 Millionen Euro für den Sieg heute, 12,5 Millionen Finaleinzug und nochmal sichere 6,5 Millionen Euro für das Finale selbst. Stößt der BVB gerade die Tür für die Kaderplanung auf, wie zum Beispiel 93, als man im UEFA-Cup-Finale gegen Juventus gespielt hat?
Aus wirtschaftlicher Sicht ist das eine herausragende Saison für Borussia Dortmund. Du hast die Qualifikation für die kommende Königsklassensaison mittlerweile fix. Du hast ganz, ganz viel Geld generiert durch die aktuell laufende Champions-League-Saison. Man darf sich jetzt immer noch nach wie vor nicht davon täuschen lassen, dass das bedeutet, die können jetzt im Sommer so machen und die Scheine nur so um sich schmeißen. Weil dir fehlt natürlich der Big Player, den du irgendwie zur Not auch noch verkaufen kannst. Also, dass du jetzt irgendjemanden hast, der dir 50, 60, 70 Millionen bringt, so wie in den vergangenen Jahren, das ist einfach nicht der Fall. Aber klar ist, du hast jetzt natürlich wieder anderen Spielraum, als du ihn gehabt hättest, wenn du nach der Gruppenphase ausgeschieden wärst. Und da bin, natürlich werden sie da auch entsprechende Millionen in neue Spieler, in vielleicht bereits vorhandene Spieler stecken, deren Leihe man vielleicht nochmal ausbaut oder dessen Kaufoption man zieht.
Hier wird gefragt, ob wir Olli Müller als Gast holen können. Ja, jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, heute ist zu spät.
Ich glaube, Olli schläft auch jetzt.
Ja, komm, meinst du, der kann gut pennen? Achso, ja, der ist auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. B-Mannschaft bis zum 1. Juni, ja. Ab jetzt in der Bundesliga.
Ja.
Auch im Tor?
Ja, warum denn nicht?
Ja, hat er ja gegen Augsburg auch nicht gemacht, deswegen.
Ich würde es machen. Also vielleicht so ein Mischmasch, ne? Vielleicht gegen Darmstadt wirst du natürlich auch nochmal ein paar Leute dann nochmal reinwerfen.
Ja, weil es dann wieder
so
bisschen, 2 Wochen Pause sind. Ja?
Bisschen Rhythmus haben, aber alles in allem werden jetzt erstmal in der Startaufstellung Namen auftauchen, die heute wahrscheinlich eher auf der Bank Platz genommen haben. Wir werden dann Niklas Süle sehen, wir werden Youssoufa Moukoko sehen, wir werden Marius Wolf sehen. Also eigentlich die gleiche Rotation wie gegen Augsburg, volle Kapelle.
Hier wird nochmal gefragt, wie deine Frau da auf den Podcast reagierte. Hat die das überhaupt mitbekommen letzte Woche, was da los war, dass das so viral gegangen ist?
Nee, absolut nicht. Bist du dann der Meinung, warst du müsstest extra nochmal einen kleinen Schnipsel daraus drehen?
Hast du doch noch geteilt.
Du müsstest den dann auf Instagram hochladen und ich habe den unwissend geteilt. Ich habe mir nämlich ein bisschen einen angeguckt, habe einfach mal das Ding, ja, dann auch in meine Story hochgeladen und jetzt kennt sie den Podcast.
Nein, aber war ja lustig, muss man schon.
Ja, alles okay, sie kann da auch mit umgehen. Wir haben da ja auch, wie gesagt, vorher sachlich miteinander drüber gesprochen, war jetzt nicht so, dass sie davon überrascht wurde, von der Thematik.
Toni fragt, wie die Nacht war. Habe ich das eben jetzt schon gefragt? Habe ich das jetzt nochmal vorgelesen?
Nee.
Ja, alles klar.
Noch gut.
Moukoko lupfen jetzt, ja, schreibt Mario. Aber von der anderen Seite. Er kommt von der anderen Seite.
Scheißegal, wer den da am Ende lupft.
Warte mal, Möller hat ihn steil geschickt, also Rechtsfuß auf Rechtsfuß. Jetzt muss also quasi der Pass mit links auf den Linksfuß gespielt werden. Das kann Sabitzer, obwohl er eigentlich eher Rechtsfuß ist.
Ja? Prinzipiell sollte jeder von denen Pass mit links spielen können.
Das ist jetzt deine Aussage. Sollen wir so Fragen wie, was ist mit Thomas Broich und so überhaupt beantworten? Oder sollen wir beim Spieler machen wir nächste Woche?
Heute
oder?
Müssen wir.
Okay, lieber Daniel, ist eine gute Frage. Habe ich ja vorher schon gesehen, aber.
Da fehlt es jetzt ehrlich gesagt auch an Vorbereitungszeit. Zwischen Tweet und Aufnahme lagen wie viel? 2 Stunden oder was? In denen wir dann noch ein bisschen anders gearbeitet haben.
Wie bekommen wir Kevin dazu, seine Vorhersage fürs Finalergebnis zu ändern?
Ja, bislang. Gut, es ist ja auch erst ein Halbfinale gespielt, aber liege ich ja schon mal ganz gut im Rennen. Ich habe gesagt, Dortmund zieht ins Finale ein, der Gegner wird Real Madrid heißen und dann wird leider Real Madrid gewinnen. Das war so meine Vorhersage. Ich würde jetzt nach wie vor nicht abweichen wollen davon, aber klar ist, in einem großen Spiel
ist alles möglich.
Ja, natürlich. Ich zahle gerne, aber ja. So positiv gestimmt ich für heute war, so schwierig fällt es mir fürs Finale.
Erstmal abwarten, wer der Gegner wird und dann können wir erklären, warum Borussia Dortmund diesen Gegner schlagen wird.
Aber ich bleibe dabei, für Borussia Dortmund, für die Fans wäre es um so viel Längen besser, wenn es Real Madrid wäre und nicht der FC Bayern München.
Ja, hier schreibt auch jemand, sei ehrlich, jeder BVB-Fan hätte lieber Real im Finale.
Ja. Es ist doch auch das Schönere, das Attraktivere Los, gegen die Königlichen zu spielen, als zum dritten Mal in dieser Saison gegen den FC Bayern München und dann womöglich noch ausgerechnet gegen die Batzis da in Wembley wieder einen von Sack zu bekommen.
Da habe ich gar keinen Bock drauf. 2 Stunden Podcast bitte Minimum. Bester Podcast überhaupt. Dankeschön. Grüßen wir natürlich Benjamin zurück. Ich werde hier gefragt, ob ich jemanden mit nach London nehme. Ja, nee. Ich kann ja selber nicht. Hier übrigens wurde bei Twitter gefragt, was wir dazu sagen. Und ich sehe nur Peter Neururer und Stefan Schnorr in einer heftigen Debatte. Ich habe es mir leider nicht angeguckt, deswegen weiß ich nicht, was die beiden sagen. Aber ich denke, es ist Schabernack auf jeden Fall.
Ja? Ich habe es auch noch nicht mitbekommen.
Ja, das werde ich mir gleich auf jeden Fall
aber noch mal kurz ansehen. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Hast du Christian Schulz, den BVB-Busfahrer, gesehen?
Nein, nein,
nein. Er ist bei der Kabinenparty oberkörperfrei über den mit Bier und anderen Getränken überschütteten Tisch gerutscht. Ein Traum. Also wenn das nicht viral geht.
Nein, war es schön? Nein, schön war es nicht.
Ja, lustig.
Lust. Aber schön war es.
Ja. Nein. Aber fand ich völlig gut. Also Party können sie bei Borussia Dortmund, haben sie gezeigt heute.
Ich habe hier erst gelesen, wunschlos, ja, und habe gedacht, was für ein wunschlos jetzt, weil ist ja klar, gegen Bayern oder Realfinal. Und dann steht da aber hinter wunschlos glücklich, natürlich. Es ist halt auch einfach schon spät. Es tut mir echt leid. So, warte mal, jetzt muss ich hier ein bisschen durchgehen. Ob man mit mir das Spiel im Radio kommentieren kann, damit man ins Stadion kommt. Ich denke nicht. Auch das könnte sehr schwer werden. Eure Gedanken heute im Vergleich zum Tag der Gruppenauslosung.
Wir haben gerade unter den Kollegen nochmal so ein bisschen geflaxt, als wir hier in der Mixzone standen, in der Gruppenphase, nach dem 0-2 gegen Paris. Da haben wir alle gesagt, da geht ganz schön schnell zu Ende in dieser Champions-League-Saison. So ehrlich müssen wir dann auch sein.
Da haben wir. Ja, pass auf. Schöne Grüße an der Stelle an Sky-Experte, Didi Hamann.
Borussia Dortmund wird im Januar nicht mehr international vertreten sein, war es, ne? So ungefähr.
Ja.
Ja, haben wir auch nicht dran geglaubt. Also bin ich ehrlich, nach 0-2 hier und vor allem der Art und Weise und dann dem Unentschieden zu Hause gegen Mailand, nee, habe ich nicht mehr.
BVB, das Griechenland der Champions League. Überragend jetzt auch die Frage, Nutella mit oder ohne Butter? Das ist natürlich sensationell.
Ja, ohne.
Ja, mit. Habt ihr noch eine Karte über? Ja, ja. Das wird natürlich jetzt...
Servicestück auf rn.de/BVB, da könnt ihr mal reinschauen. Da steht, wie ihr an Karten kommen könnt.
Gibt es einen Final-Podcast? Ja, natürlich werden wir rund ums Finale einen Podcast machen. Das ist gar nicht die Frage.
Ich denke.
Ich frage mich nur, wann, ne? Das könnte schwer
werden. Und wie? Wo bist du?
Ich bin so in Budapest beim Champions League Final Four Frauenhandball.
Tja, dann wird es wohl eine Folge geben.
Ich sag mal so, ich habe dieses Jahr.
Ohne dich.
Ich habe dieses Jahr wenige Argumente, nicht dort vor Ort zu sein. Aber das ist ein anderes Thema. Heute ist alles egal, schreibt jemand. Und davor, nee, dahinter setzt er 5 Popcorn-Schachteln, sag mal Schachteln, Boxen, wie sagt man denn dazu?
Boxen.
Ja? Nee, ich glaube, das ist irgendwie falsch. London gebucht. Wird hier direkt geschrieben. Fantastisch. Wer hatte nochmal das Gruppenaus prognostiziert? Ja, das war, wie gesagt, Didi Hamann.
Ja, und auch Kevin Pinnow wahrscheinlich in einem Podcast, falls wir nach Paris gesprochen haben. Haben wir, oder? Nee, haben wir nicht. Haben wir? Doch, haben wir.
Doch.
Ich war auf Entfernung.
Ja, ich war in Paris. Nee,
ich war in Paris.
Wo war ich denn? Ich war nicht in Paris.
Du warst in Dortmund.
Ja.
Das war der erste auf Entfernung.
Ja, ich sag mal so, früher wird es nicht mehr und weil die Fragen sich ein bisschen wiederholen, machen wir dann vielleicht jetzt Feierabend um 2.39 Uhr. Ich lade das Ding natürlich sofort hoch. Ja, das heißt, alle, die die Audio-Variante hören, können sich freuen. Und hier unten
geht auf Nachtschicht.
Kevin Kiska jetzt nochmal die Werbung einblenden. rn.de/BVB-Podcast-Angebot nur 3 € für die nächsten 3 Monate. Und wie gesagt, das sind Kracher-Monate. Wir machen natürlich auch viel zur Europameisterschaft mit Nico Schlotterbeck und Mats Hummels zusammen. Ja, oder sagen wir mal so, der von den beiden, der nicht nominiert wird, der hat natürlich Zeit für uns.
Der kommt im Podcast, meinst du, ne?
Fände ich überragend tatsächlich.
Also ich glaube, wenn Mats Hummels seine Karriere beendet hat,
ja, dann
würden
vorbei.
Wir den nochmal kriegen.
Ja, denke ich auch.
So, dann, ich glaube, da hat er Lust drauf.
Ja, der ist auch Podcast-affin, habe ich gehört.
Der hat einen, ist, glaube ich, relativ erfolgreich. Natürlich nach RNBVW-Podcast, aber in den Rankings.
Nummer 2, ja. Ja, genau. Ist der zweitmeistgehörte Podcast der Welt. Weißt du, du eine Idee, wer der meiste welcher Podcast auf der Welt am meisten gehört wird? Wahrscheinlich irgendwas aus Amerika, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, mit Sicherheit, aber ich habe keine Ahnung.
Und in Deutschland, hier, gemischtes Hack, oder?
Das wird gemischtes Hack sein.
Ja, oder die Crime-Podcasts.
Oder Fest und Flauschig wird noch gut sein.
Ah ja. Und dann, wie gesagt, Nummer 1 Podcast hier.
Also ihr müsst dafür sorgen, dass wir das werden. Das wäre ganz cool.
Deswegen, für mehr Reichweite, @KevinPinno bei Twitter, @Pinno_ bei Instagram. Mir folgen unter @SaschaStaat auf beiden Kanälen und @RNBVB. Bonne nuit. Na, oder?
Das war es gewesen. Borussia Dortmund im Finale der Champions League, Leute. Wer hätte gedacht? Ich nicht.
Ja. Ja, wenigstens bist du so ehrlich.
So ehrlich bin ich. Ja, also, ja. Heute hätte ich es gedacht, aber nicht vor ein paar Wochen.
Nee, ich auch nicht. Wir freuen uns aber drauf. Wir freuen uns darauf, dass die Saison beim Podcast quasi noch ein bisschen länger sportlich aktuell ist. Das wird eine geile Zeit. Ich bin mir relativ sicher, der Mai, die nächsten Wochen, das wird sensationell. Bleibt uns gewogen und schöne Grüße aus Paris. À la prochaine.
Ciao, ciao.